und um die Sehnsucht nach Erlösung. Und die Spur, die ich euch aufzeigen will, ist eine zarte Spur durch die Bibel hindurch, die nicht dick und laut gemalt ist, die man übersehen kann. Und wo wahrscheinlich ein paar Gedanken dabei sind, die nicht schon ganz oft gesagt wurden, was ja bei Predigten auch mal ganz schön ist. Ich werde euch die beiden unverzichtbaren Worte sagen, die wir brauchen, wenn wir unser Verhältnis zur Schöpfung darstellen wollen, die beiden unverzichtbaren Worte, die ich brauche, um die Schöpfung Gottes gut zu begegnen. Ich fange aber da an, wo es ganz bekannt ist, nämlich bei der Schöpfungsgeschichte. Am Ende der Schöpfungsgeschichte, das kennen wir ja alle, da stehen die Worte: Gott sah seine Schöpfung an. Und es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde wieder Morgen. Der sechste Tag war vollendet. Gott sah seine Schöpfung an und sah, es war sehr gut. Und ich denke, er hat das nicht wie ein Buchhalter angesehen, also irgendwie so die Einzelteile, irgendwie so Leopard 1 plus, Schaf 1, Warzenschwein 2 oder Schlange oder so und Endnote ist dann 1. Sondern ich denke, er hat es staunend angesehen. Er hat seine Schöpfung staunend angesehen. Das steht da nicht. Ich denke, das ist mein Verständnis, aber es kann mir ja auch keiner widersprechen in der Bibel. Ich denke, er hat es staunend angesehen. Er hat sich Zeit genommen, seine Schöpfung gesehen und gesagt, wow, was ist das gut. Und der siebte Tag, da hat er geruht. Und ich vermute, er hat auch nicht nur da gelegen und in den neu geschaffenen Himmel geschaut, sondern er hat auch die Zeit am siebten Tag noch genommen und gestaunt über das, was da durch seine Macht entstanden ist. Es geht bekannt weiter. Wie ihr alle wisst, ist es schiefgegangen, ausgerechnet mit dem Geschöpf, das die Krone der Schöpfung ist, das zum Bewahrer bestimmt war, mit dem Menschen. Irgendwie gibt es den Versuch, das wiederzugeben in der Geschichte vom Sündenfall von Adam und Eva. Und in dieser Geschichte kommt ein Satz drin vor, den man fast überlesen könnte. Da steht, deinetwegen, Mensch, deinetwegen soll der Erdboden verflucht sein. Und da deutet sich jetzt etwas an, nämlich, dass die Sünde nicht nur den Menschen selber betrifft, sondern dass sie hinausstrahlt in die Schöpfung hinein. Gott sagt, der Erdboden soll verflucht sein. Warum will ich jetzt nicht ergründen? Ich weiß auch nicht, ob es sich wirklich ergründen lässt. Jedenfalls würde es jetzt zu lang werden. Und es gibt einen noch erstaunlicheren Satz. Der kommt nach dem Segen Noahs. Also 1. Mose 9, auch nicht weit weg. Den lese ich mal vor. Muss ich wegmachen. Da steht Furcht und Schrecken vor euch, also vor euch Menschen, sei auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln des Himmels, auf allem, was sich auf dem Erdboden regt und auf allen Fischen im Meer. Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Geschöpfen dieser Erde. Wem war in dieser Satz bewusst, dass der da steht? Den kann man überlesen. Der gehört auch in keine Predigtreihe hinein. Der kommt in den üblichen Reihen nicht vor. Und außerdem steht er noch im Alten Testament. Aber er ist beachtlich. Da kommt ein Element in die Schöpfung hinein, was eigentlich so überhaupt nicht gedacht war. Dass die Geschöpfe Angst voreinander haben. Und insbesondere vor dem Menschen. Nicht nur der Mensch wird es Menschenfeind. Das ist uns ja klar. Das beginnt mit Kain und Abel. Der Mensch wird des Menschen Feind. Der Mensch wird auch der Feind der Tiere. Der Feind der Schöpfung.
Boah.
Also ich glaube, dieser Satz alleine, der wäre eine ganze Predigt wert, darüber mal nachzudenken. Das heißt, in dieses Elend des Menschen, dass der mit seiner Freiheit nicht umgehen kann, dass der in dem Gottesverhältnis, wie es gedacht war, nicht bleiben kann. Da ist die ganze Schöpfung mit einbezogen. Der Erdboden verflucht, die Tiere leben in Angst und Schrecken vor uns Menschen. Und ich denke, wir können das nachvollziehen. Das, was wir heute erleben, wenn ich heute in die Massentierhaltung hineingucke, das ist pure Tierquälerei. Heute bringen wir Menschen nicht nur einzelne Tiere um, heute bringen wir ganze Arten um. Das ist sozusagen die Vollendung von dem, was da im Anfang der Bibel gesagt ist. Ich komme darauf nachher nochmal zurück. So, das war zu sagen der emotionale Tiefpunkt der Predigt. Jetzt kommt was Schöneres. Denn auch in dieser gefallenen Schöpfung, da lässt sich noch was erkennen für uns Menschen. Da scheint immer noch was durch, obwohl wir keine Ahnung mehr haben, wahrscheinlich, wie die ursprüngliche Schöpfung mal gedacht war. Und jetzt lese ich einfach mal eine Minute aus einem Psalm vor. Und da könnt ihr euch innerlich zurücklehnen, da ist nichts Anstrengendes drin, einfach nur schön. Im Psalm 104, das ist ja der Psalm, wo es um das Staunen über die Schöpfung geht. Ab Vers 10. Du lässt Quellen sprudeln und als Bäche in die Täler fließen. Zwischen den Bergen finden sie ihren Weg. Die Tiere der Steppe trinken davon. Wildesel stillen ihren Durst. An ihren Ufern nisten die Vögel. In dichtem Laub singen sie ihre Lieder. Vom Himmel lässt du Regen auf die Berge niedergehen. Die Erde versorgst du und schenkst reiche Frucht. Du lässt Gras wachsen für das Vieh. Und Pflanzen, die der Mensch anbauen und ernten kann. So hat er Wein, der ihn erfreut. Öl, das seinen Körper pflegt, und Brot, das ihn stärkt. Du, Herr, hast die riesigen Zedern auf dem Libanongebirge gepflanzt und gibst ihnen genügend Regen. In ihren Zweigen bauen die Vögel ihre Nester. Und Störche haben in den Zypressen ihren Brutplatz. In den hohen Bergen hat der Steinbock sein Revier und das Murmeltier findet in den Felsen Zuflucht. Du hast den Mond gemacht und die Monate, um die Monate zu bestimmen. Und die Sonne weiß, wann sie untergehen soll. Du lässt die Dunkelheit hereinbrechen und es wird Nacht. Dann regen sich die Tiere im Dickicht des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Beute. Von dir, o Gott, erwarten sie ihre Nahrung. Sobald aber die Sonne aufgeht, schleichen sie zurück in ihre Schlupfwinkel und legen sich dort nieder. Dann steht der Mensch auf und geht an seine Arbeit. Er hat zu tun, bis es wieder Abend wird. O Herr, welch unermessliche Vielfalt zeigen deine Werke. Sie alle sind Zeugen deiner Weisheit. Aus Psalm 104. Also, auch wir Menschen können über die Schöpfung staunen, auch über die gefallene Schöpfung. Wir können staunen über das, was Gott geschaffen hat. In Klammern mal gefragt, dieses Lied, wäre das heute noch ein Gottesdienstlied für uns? Oder würden wir sagen, das ist viel zu viel Naturlyrik? In Israel war das ein Gottesdienstlied. Wann habt ihr zum letzten Mal gestaunt? Einfach irgendwo draußen gestanden, die Bäume oder die Tiere oder die Bäche angeguckt und habe einfach nur gestaunt. Ich glaube, das gelingt uns am ehesten noch, wenn wir irgendwo sind, wo es ganz besonders ist, wo wir noch nicht waren. Irgendwo am Meer oder auf dem Berg oder auf den Felsen in Norwegen oder wo man so überall sein kann. Wenn wir was zum ersten Mal sehen, dann kommt uns dieses Staunen vielleicht noch ins Herz hinein. Aber so über die, sage ich mal in Anführungszeichen, normale Natur. Wir hatten das Glück, dass wir vor einigen Wochen einen Film hier unten in der Gemeinde sehen konnten. Die Eiche. Es war nicht überfüllt. Aber der Film war überaus sehenswert. Da hat sich einfach nur ein Filmteam an eine Eiche, an einem großen Fluss gestellt und hat das Leben um diese Eiche ein Jahr herum gefilmt. Und der Film kommt ohne einen einzigen Kommentar aus. Man sieht nur die Tiere um den Baum, auf dem Baum, im Wasser. Und man kann ins Staunen kommen über einen einfachen Baum an einem einfachen Fluss. Man kann ins Staunen kommen. Ein kluger Mensch hat mal gesagt, das Staunen ist der Anfang der Philosophie. Und eine theologische Frage, kann ich, angenommen, ich habe keine religiöse Bildung irgendwie erfahren, ich habe nie was von irgendeinem Gott gehört. Wenn ich nur die Natur angucke, kann ich dann was von Gott erkennen? Paulus sagt eindeutig ja. Römer 1, ganz am Anfang des Römerbriefes. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Also ich kann natürlich nicht das Erlösungswerk Jesu in der Natur erkennen. Dazu braucht es was anderes. Aber ich kann was von Gott erkennen und ich kann etwas von seinen Eigenschaften erkennen. Ich kann erkennen, dass er wunderbar ist und dass er es gut meint, dieser Schöpfer. So, ich habe euch ja gesagt, es gibt zwei Worte, die wir unbedingt brauchen, um zu beschreiben, ja, um ein richtiges Verhältnis zur Natur hineinzukommen. Und das erste Wort ist Staunen. Wenn ich über die Natur nicht staunen kann, dann bleibe ich irgendwie außen vor. Analysieren alleine reicht nicht aus. Vielleicht kann es auch, wenn ich analysiere, noch in Kleinigkeiten anschließend erkennen, dass ich wieder ins Staunen komme. Aber grundlegend bildet Staunen mein gutes Verhältnis zur Schöpfung. Jetzt geht die Reihe weiter. Es ist ja eine Reise durch die Bibel, von der Schöpfung bis zum Fall des Menschen, wo alles, wo vieles kaputt gegangen ist, wo Angst und Schrecken kamen. Wir können immer noch staunen. Und jetzt kommt der für mich bewegendste Text. Ist auch wieder ein Text von Paulus im Römerbrief, diesmal Römer 8. Und jetzt hört mal auf jedes Wort, was hier steht. Das ist gewaltig. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in die Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Also was steht da? Die Geschöpfe warten darauf, dass die Kinder Gottes in die Herrlichkeit aufgenommen werden. Das heißt also, dass sich das umdrehen wird, was im Sündenfall geschehen ist. In diesem Fall des Menschen wurde das Elend begründet, nicht nur für den Menschen selbst, nicht nur für uns selbst, sondern für die Tiere, für die Schöpfung. Und wenn wir heil werden in der neuen Schöpfung, wenn Gott uns heilen wird am Ende der Zeit durch und durch, dann wird auch das wieder eine größere Auswirkung haben, die nicht nur auf uns betrifft, nicht nur uns Menschen betrifft, sondern die viele betreffen wird. Auf den Tag wartet die Schöpfung, schreibt Paulus. Nicht nur wir Menschen warten auf den Tag. Aber er hat ihnen allen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst werden, befreit werden. Boah, was ist das für ein Bild? Das wird nicht so sein. Manchmal, es gibt ja so Sätze in unserer frommen Welt, die eigenartig sind. Da kann man sagen, wir müssen uns um die Schöpfung ja nicht kümmern, die geht ja sowieso kaputt. Wir müssen nur missionieren, damit wir Menschen gerettet werden. Ich denke, das ist Unsinn. Wir alle sehnen sich mit uns nach Erlösung und alle werden was Neues erleben. Die ganze Schöpfung leidet noch. Und ich denke, das ist das zweite Wort, was wir brauchen, um ein gutes Verhältnis, ein richtiges Verhältnis zur Schöpfung zu kommen, dass wir mit ihr leiden können. Das erste war Staunen über die Schöpfung. Und das zweite ist Leiden mit ihr. Wenn ich mit dem Elend der Tiere, der Welt nicht leiden kann, dann fehlt mir irgendwas, dann bin ich nicht mit Gott im Einklang. Ich habe mal einen Satz aufgeschrieben, der das zusammenfasst. Es ist mir mal gelungen, die Predigt in einem Satz zusammenzufassen. Der heißt, wenn ich nicht über Gottes Schöpfung staunen kann und mit ihr leiden kann, dann bin ich Gott, ihrem Schöpfer, entfremdet. Wenn ich nicht über Gottes Schöpfung staunen kann und mit ihr leiden kann, dann bin ich ihrem Schöpfer entfremdet. Staunen und Leiden. Ich schließe jetzt mit einem Satz, der ans Ende der Zeit geht. Und zwar ist das eine Vision, die Jesaja empfangen hat. Und wenn es um diese Endzeitvisionen geht, dann sind das ja immer Bilder, weil niemand weiß, wie es am Ende aussehen wird, außer dass es Erlösung geben wird und dass es richtig sein wird und dass wir Gott sehen werden und dass alles in Ordnung kommen wird, was zurzeit nicht in Ordnung ist, dass die Tränen abgewischt werden. Aber wir wissen ja nicht, wie es aussehen wird. Das übersteigt unser menschliches Vorstellungsvermögen. Und deswegen sind alles nur Bilder. Und Jesaja hat so ein Bild empfangen. Das ist sogar zweimal aufgeschrieben. Einmal etwas ausführlicher, irgendwo mitten im Jesaja, und einmal die gekürzte Form am Ende. Und die lese ich jetzt mal zum Schluss der Predigt. Wolf und Lamm werden friedlich zusammen weiden. Der Löwe wird Heu fressen wie ein Rind, und die Schlange wird sich von Erde ernähren. Sie werden nichts Böses mehr tun und niemandem schaden auf meinem ganzen heiligen Berg. Mein Wort gilt. So sieht Jesaja in das Ende unserer Zeit hinein. Und da sind Wolf und Lamm und Löwe dabei. Und dieses große gegenseitige Fressen und dieses Angsthaben, das wird vorbei sein. Das war also Gedanken zum Palmsonntag, an dem es um unsere Sehnsucht nach Erlösung geht. Und das Ganze ein bisschen aufgeweitet auf all unsere Mitgeschöpfe. Lasst uns jetzt bitte noch einfach eine Minute still sein, bevor wir zusammen beten.